ARD. SWR Kultur. Forum.
Und da heißt es heute: Auf den Spuren der Vorfahren. Was macht die Ahnenforschung attraktiv? Am Mikrofon ist Doris Maul. Wer war mein Uropa wirklich? Wie haben die Großeltern meiner Großeltern gelebt? Immer mehr Menschen, vor allem Jüngere, interessieren sich für ihre familiäre Herkunft. Ahnenforschungsvereine und Plattformen boomen regelrecht. Was bringt jemanden dazu, das Leben und Wirken seiner Vorfahren zu ergründen? Auf welche Hindernisse stoßen die Betreffenden bei ihrer Suche? Und was sagt das Interesse an der Ahnenforschung über die Bedeutung von Identität im Hier und Jetzt? Darüber möchte ich in diesem Forum in SWR Kultur diskutieren mit meinen heutigen Gästen. Mit Andrea Benschneider. Sie ist eine der führenden Genealoginnen in Deutschland, Vorsitzende des Verbands deutschsprachiger Berufsgenealogen und Gründerin der Ahnenforschungsagentur Beyond History. Mit dem DNA-Detektiv Alexander Albertz-Dakasch, mithilfe von DNA-Tests und umfangreichen Recherchen, hilft er Menschen, bislang verborgene Familiengeheimnisse zu lüften. Und mit dem Journalisten Henning Susebach, vielen bekannt als Autor spannender Reportagen und Dossiers aus der Wochenzeitung Die Zeit. Und jetzt hat Henning Susebach ein Buch geschrieben zum Thema Ahnenforschung. Er hat sich nämlich selber auf die Spuren seiner Urgroßmutter Anna begeben. Herr Susebach, erste Frage an Sie. Warum wollten Sie wissen, wie Ihre Uroma Anna gelebt hat?
Meine Uroma Anna war bei Familienfesten immer sowas wie die Jahrhundertfigur meiner Familie. Ich glaube, das kennt eigentlich jeder in Deutschland, dass über eine Person aus der Vergangenheit oft und überdurchschnittlich lange geredet wird. Das war in meiner Familie die Anna, die sehr, sehr früh ein emanzipiertes Leben hingelegt hat, ihre eigenen Entscheidungen getroffen hat als Frau. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, jetzt ist es Zeit, das festzuhalten, bevor diese Geschichte dieser Frau ins Vergessene rutscht.
Mhm. Interessant. Ja, Frau Benschneider, ist das ein typisches Profil ein bisschen? Also so, Herr Susebach hat von einer Jahrhundertfigur gesprochen und davon, dass das vielleicht viele kennen würden. Also ist das ein typisches Profil eines Ahneninteressierten oder mit welchen anderen Motiven kommen Klienten zu Ihnen, also zu Ihrer Ahnenforschungsagentur Beyond History?
Wir haben ganz unterschiedliche Interessen. Das ist einmal dann der Wunsch, was hat der Opa oder der Vater im Zweiten Weltkrieg gemacht? Bei Amerikanern oder Kunden aus Übersee ist das dann immer die Frage, ich weiß, ich habe deutsche Vorfahren, aber wo kommen wir denn her und gibt es noch lebende Verwandte für uns? Und manchmal ist es ein Foto, das man findet oder ein altes Dokument, das in Süterlin geschrieben ist oder in Frakturschrift, was man nicht entziffern kann und wo dann halt Geheimnisse drinstehen und man einfach neugierig wird dadurch.
Geheimnisse, Herr Albertz-Dakasch, das war das Stichwort. Als DNA-Detektiv decken Sie Familiengeheimnisse auf? Ich habe schon gesagt, das klingt ziemlich spektakulär und auch aufregend. Ist es das auch?
Tatsächlich gibt es immer wieder aufregende Fälle, also gerade wenn wir an gestohlene Kinder denken. In der Regel kommen eben Menschen mit ungeklärter Herkunft zu mir. Also das sind Adoptierte, Spenderkinder, Kuckuckskinder. Und die suchen eben nach beiden Elternteilen oder nach einem Elternteil. Und da verbirgt sich dann doch so einiges, nicht nur in der Elterngeneration direkt, sondern manchmal auch oder häufig auch dann ein paar Generationen weiter drüber.
Jetzt haben Sie einen Begriff verwendet, der mich gleich neugierig macht, gestohlene Kinder?
Ja, also vielleicht kann man es sich so vorstellen, Adoption ist ein weiter Begriff. Und bei der Adoption wird ja sozusagen in der Regel die Identität auch neu geschaffen oder und einen Teil der Identität verheimlicht. Und diese Kinder kommen aus unterschiedlichen Bereichen dann in diese adoptierenden Familien. Und manchmal ist es eben so, dass Kinder anderen Familien entrissen werden und dann, ohne das sozusagen klarzumachen, dann in andere Familien zur Adoption gegeben werden.
Ah ja, verstehe. Also wenn wir jetzt mal grundsätzlich gucken, Ahnenforschung, das war doch im 20. Jahrhundert eher so ein Nischeninteresse älterer, vor allem wohlhabenderer Menschen und hat außerdem so das Image eines eher staubigen Hobbys, so ein bisschen wie Briefmarken sammeln. Wodurch wurde der Imagewandel der Ahnenforschung auch unter jüngeren Menschen Ihrer Meinung nach hauptsächlich ausgelöst? Also die Frage geht in die Runde.
Ich denke, also was die Faktoren, die ich gesehen habe, sind zum einen das Internet. Auf einmal sieht man durch einen Besuch bei Facebook, es gibt ja auch Leute in Südamerika, die meinen Nachnamen haben. Das ist so und dadurch, dass das Interesse das geregt wurde oder geweckt wurde. Und zum anderen gab das dann ja auch so ab 2007, 2008 ungefähr, gab es ja dann auch diverse Fernsehserien, wo Prominente sich auf Ahnenforschung begeben haben. So das Beispiel ist da die Mutter aller Sendungen, Who Do You Think You Are, die ja aus England kommt. In Deutschland hieß sie dann Das Geheimnis meiner Familie. Ich weiß auch, dass das viele Dokumentarfilme oder Sendungen wie Meine Väter, Meine Mütter, war das glaube ich, im ZDF lief das, zu einem Ansturm auf das Bundesarchiv geführt haben, es danach zu zweijährigen Wartezeiten kam, weil jeder eben wissen wollte, was hat mein Vater oder meine Mutter oder auch die Großeltern im Dritten Reich im Prinzip gemacht.
Herr Susebach, was meinen Sie? Also wie ist Ihr Eindruck, warum die Ahnenforschung fast so ein bisschen Boom erlebt?
Was Frau Benschneider gesagt hat, ist einer von zwei Gründen, die ich so für mich mitgenommen habe aus meiner Recherche. Das eine ist ja tatsächlich, man glaubt, je mehr Zeit man verstreichen lässt mit der Ahnenforschung, desto mehr geht verloren. Das stimmt natürlich auch, weil Artefakte, Überbleibsel, Erbstücke irgendwann verloren gehen. Aber die Digitalisierung hat uns unglaublich viel Zeit geschenkt. Also es ist jetzt ganz viel verfügbar und auch wieder da. Digitalisierte Kirchenbücher und so weiter, die fast schon verstaubt und verfallen waren. Das ist das eine. Und das zweite, glaube ich, ist auch, dass wir ja im Moment das Gefühl haben, wir leben schon in der Gegenwart in Zeiten, die wir als historisch empfinden. Wir wissen, wir reden von Polykrise, wir reden von Disruption, Klimawandel, technologische Revolution. Und ich glaube, da schaut man sich auch um in die Vergangenheit und guckt dann zu Generationen zurück, die in ähnlichen Zeiten gelebt haben. Und man orientiert sich, wie sind die damals umgegangen? Haben die sich schuldig gemacht? Wofür haben die gekämpft? Sind die womöglich auch für uns in Vorleistung gegangen?
Und was meinen Sie, Herr Albertz-Dakasch?
Also ich kann mich da eigentlich auch nur anschließen. Also es gibt diese TV-Formate, das rückt mehr ins öffentliche Bewusstsein. Die Verfügbarkeit ist definitiv gestiegen durch die Digitalisierung. Ja, in dem Moment, wo ich eben am heimischen Computer sitzen kann und diese ganzen Dokumente aufrufen kann, wird die Geschichte greifbarer. Zeit wurde jetzt auch genannt, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also Stichwort auch Habe Kerkelings Veröffentlichung, gibt mir etwas Zeit. In der Corona-Zeit entstand, das heißt, in dem Moment, wo Menschen auch vielleicht zu Hause mehr Zeit verbracht haben, auch vor dem Rechner, ist man auf diese Dinge aufmerksam geworden. Das ist das eine. Das andere, was ich beobachtet habe, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht ein bisschen ausufern ist, aber ich denke mal, im Spätkapitalismus und in der Postmoderne, ja, nagt so ein bisschen, oder die nagen an diesem Selbstverständnis des postmodernen Ichs. Also das heißt, wir sind uns eigentlich dessen bewusst, dass wir ständig irgendwas auswählen müssen, dass wir eine rasant sich verändernde Umwelt haben und dass wir eigentlich ständig in sich wechselnden Rollen oder dass wir in wechselnden Rollen leben. Und das heißt, viele Elemente ja unserer Identität oder woraus man vielleicht früher Identität konstruiert hat, das hat eine relativ kurze Halbwertszeit. Und wenn wir uns den Vorfahren und der Vergangenheit zuwenden, da finden wir was Festes, da finden wir was Stabiles. Ich werde in eine Familie hereingeboren oder auch in eine Großfamilie, in eine Ahnenfamilie. Das befreit mich in gewisser Weise von Auswahl. Das kann ich nicht selber auswählen. Es gibt mir eine Orientierung und es verankert mich an Orten, an Plätzen, an Sprachen, Religionen. Das ist doch etwas in diesen schnelllebigen Zeiten, was mir vielleicht auch ein bisschen Stabilität geben kann. Vielleicht so eine Art von Dazugehörigkeit, ohne dass ich dafür etwas tun muss.
Also so ein bisschen Ahnenforschung als Lieferant von Sicherheit. Ja, das finde ich einen interessanten Aspekt. Nun haben Sie auch Habe Kerkeling schon erwähnt mit seinem Buch Gebt mir etwas Zeit, 2023 erschienen. Und er schreibt darin, Sie haben ja selber auch gesagt, Corona hätte vielen Menschen da den Raum gegeben, nachzuforschen. Und er schreibt das ja selber auch in seinem Buch. Und er hat da das Geheimnis gelüftet sozusagen, dass seine Oma ein uneheliches Kind des britischen Königs Eduard VII. Ist. Hat er sich damit dann in so einen bereits bestehenden Boom eingereiht oder hat er, so ähnlich wie Sie vorhin, Frau Benschneider, die Fernsehsendungen erwähnt haben, da diesen Boom nochmal weiter angefeuert? Sie haben ihm ja auch geholfen bei diesem Buch, gell?
Richtig, genau. Also aus den Gesprächen mit Herrn Kerkeling weiß ich, dass das Interesse schon seit der Jugend da war. Also es war jetzt nichts Neues für ihn. Er hatte auch so ein bisschen vorher schon mit angefangen, aber Sie sagen dann richtig, wirklich diese Corona-Zeit genutzt, um dann ganz tief einzusteigen. Und ich hatte halt das Vergnügen, ihn bei einigen Teilen der Recherchen, insbesondere zu seinem Großvater, der überzeugtes KPD-Mitglied war und dafür dann auch im Konzentrationslager in Buchenwald lange eingesessen hat. Also da zu den Forschungen durfte ich ihn dann auch unterstützen.
Warum in die Vergangenheit gucken, wenn es so viel Gegenwart zu füllen gibt, schreiben Sie, Herr Sussebach, über Ihr ursprüngliches Gefühl, also lange bevor Sie mit der Recherche zu Uroma Anna begonnen haben. Sie haben dann aber begonnen und am Anfang waren offenbar nur zwei Poesiealben, ein Kaffeeservice, einige Fotos und wenige Postkarten. Und dann, wie sind Sie dann weiter vorgegangen?
Ja, in der Tat hatte ich ganz wenige Ego-Dokumente, wie Historiker sagen. Also Hinterlassenschaften, Äußerungen, Tagebucheinträge von Anna selbst. Deswegen bin ich erstmal über die sogenannte Oral History Methode gegangen. Das heißt, ich habe mit Verwandten, mit Ortsansässigen gesprochen. Was wissen Sie noch über diese Frau und die damalige Zeit? Da aber meine Urgroßmutter 1866 geboren wurde und 1932 gestorben ist, gibt es niemanden mehr, der sie persönlich kannte. Das war also wirklich noch stille Post über Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und so habe ich mich immer weiter von der Person Anna entfernt und bin in Archive und Dokumente gegangen. Also Aufzeichnungen des Klosters, in dem sie zur Lehrerin ausgebildet wurde. Schulsitzungschroniken und so weiter. Das heißt, zu den Rändern hin hatte ich mehr über sie zu erfahren als aus ihrem Innersten selbst. Und das ist vielleicht auch eine kleine Demutserfahrung, die man manchmal macht. Es bleiben Lücken und die können wir dann mit unserer eigenen Empathie füllen, hoffe ich doch.
Es bleiben Lücken. Also ja, und auch, was mich interessieren würde, auf welche Hindernisse sind Sie vielleicht auch gestoßen bei der Recherche? Also davon abgesehen, dass Sie wenige Ego-Beweise oder Dokumente hatten bei der Recherche.
Da muss ich Sie enttäuschen, ich bin auf keine Hindernisse gestoßen. Ich hatte das Gefühl, dass diese Ahnenforschung gerade so populär ist, dass ich mit all meinen Anfragen offene Türen eingerannt bin. Man spürte oft bei Institutionen, die nicht primär mit Ahnenforschung zu tun haben, sondern vielleicht einfach ein Kloster verwalten. Man spürte da erst so ein, oh Gott, jetzt haben wir wieder mehr zu tun. Und dann aber waren die Menschen selber Feuer und Flamme und hatten große Freude dabei, ein Puzzle mit fertigzustellen. Also ich muss gestehen, es gab keine Hindernisse, aber das sage ich als jemand, der natürlich all das nicht kennt, was er nicht gefunden hat.
Ich nehme an, dass Sie, Herr Albertsdacker, durchaus was sagen können über Hindernisse, die einem begegnen bei der Ahnenforschung.
Ja, also durchaus. Das ist natürlich ganz toll, die Erfahrung von Herrn Sussebach, dass da auch sehr viele unterstützende Menschen dabei waren. Das erlebe ich häufig auch so, dass tatsächlich auch Menschen mithelfen wollen, bestimmte Rätsel aufzuklären. Es gibt aber auch andere Fälle und es gibt manchmal auch, ich bezeichne sie als die kleine Archivfürsten, die dann ja auch eine gewisse Entscheidungshoheit haben, welche Informationen wie rausgegeben werden, wie sehr man vielleicht auch noch verhindert, Informationen, die tatsächlich auch frei zugänglich sein sollten, dann rauszugeben. Das erlebe ich durchaus. Manchmal muss man ein bisschen Druck machen. In der Regel kommt man weiter. Es gibt in Deutschland natürlich bestimmte Sperrfristen, die sind einzuhalten. Es gibt einen hohen Datenschutz, der ist zu beachten. Das Drumherum, was man dann eben erfahren kann, das wird einem nicht immer direkt zur Verfügung gestellt. Dann haben wir natürlich auch noch die Problematik, das wird Frau Benschneider auch sehr gut beschreiben können, dass nicht alle Quellen direkt zugänglich sind. Also jetzt übers Internet, über Digitalisate. Man muss eben auch immer wieder mal in die Archive selber hinein oder auch Archive anschreiben. Man muss wissen, wo etwas liegt. Das ist auch nicht immer ganz klar. Und natürlich dann, die Dokumente liegen ja nicht sozusagen in Schriften vor, die wir heute einfach so lesen können, sondern Frau Benschneider hat es angesprochen, Sütterlin oder häufiger dann eben auch die Kurrentschrift. Und selbst das, wenn man Kurrentschriften unterschiedlichen, ja, aus unterschiedlichen Jahrhunderten ganz gut lesen kann, hat man auch immer wieder mal häufig mit der Sauerklaue eines Priesters oder Pfarrers zu tun.
Frau Benschneider, weil der Herr Albertz-Takasch Sie jetzt unmittelbar da angesprochen hat, vielleicht mögen Sie auch noch was sagen dazu, zu diesen Hindernissen.
Ja, auf alle Fälle. Ich habe neulich eine Zahl gehört, die mich erstaunt hat, aber bei längerem Überlegen doch irgendwie auch wiederum nicht. Und diese Zahl besagte, dass aktuell ungefähr 90% aller für die Ahnenforschung relevanten Quellen noch nicht digitalisiert zur Verfügung stehen. Ich habe mich danach dann auch mit ein, zwei Archivaren darüber unterhalten und auch da war so eher so, nee, weiß nicht. Und am Ende waren wir uns doch alle einig, doch, das könnte ungefähr hinkommen. Und dass eben Quellen im Internet digital zur Verfügung stehen, hat auch so ein bisschen die Gefahr, die Leute haben Angst, in die Archive zu gehen. Das merke ich ganz doll. Da ist so eine große Hemmschwelle dazu, eben auch, wie Herr Albertz-Takasch gerade auch sagte, die Archivfürsten, auch das kann ich unterstreichen so. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber es ist eben auch dann der Fehler, dass wenn man denkt, wenn es nicht im Internet ist, dann gibt das nicht und Leute früher aufhören, als es notwendig ist. Also A, werden täglich schon auch mehr Quellen zur Verfügung gestellt, mehr Kirchenbücher, andere Quellen digitalisiert und online gestellt oder in Datenbanken erfasst. Aber man muss halt dabei bleiben, dass es Ahnenforschung ist nicht, ich mache einmal den Computer an und dann habe ich alles und finde alles. Aber man muss wirklich dabei bleiben, Geduld haben und die Neugierde nicht verlieren.
Also ich bin, um nochmal auf Archivfürsten zu sprechen zu kommen, ich bin da eher wirklich Archivmutter Theresas begegnet. Das liegt aber natürlich auch, glaube ich, daran, dass ich in einem nicht heiklen Fall unterwegs war. Es galt da keine Persönlichkeitsrechte mehr zu beachten. Es ging nicht darum, per DNA vielleicht den Vater eines Spenderkindes oder so ausfindig zu machen, sondern ich war mit historischem Sicherheitsabstand gewissermaßen unterwegs. Und ich habe dann oft mehr bekommen, als ich erwartet und auch manchmal gebraucht habe.
Genau. Also das illustriert das, worauf ich jetzt auch kommen wollte. Denn nach allem, was ich im Vorfeld der Sendung gelesen habe, ist die Ahnenforschung eben ungemein breit aufgestellt. Einerseits gibt es eben diejenigen wie Sie, Herr Susebach, die zwar wissen, wer Ihre Verwandten waren, aber nichts oder nur sehr wenig über deren Leben. Und dann gibt es ja eben auch diejenigen Menschen, die eben einzelne Ahnen gar nicht kennen. Und mit denen arbeiten Sie vorrangig, Herr Albertz-Takasch und Frau Benschneider, richtig?
Ja, also in den meisten Fällen wenden sich Personen an mein Team und mich, wenn es eben darum geht, es ist vielleicht auch ähnlich wie bei Herrn Susebach ein Name bekannt und dann ist das große Fragezeichenraum immer, wenn der Name genannt wurde, wurde alles leise oder eben ich weiß, mein Urgroßvater ist ausgewandert. Was ist da passiert?
Also das gibt's eben auch. Bei Ihnen, Herr Albertz-Takasch, ist es doch aber vorrangig so, dass die Menschen die Identität desjenigen oder derjenigen, die sie suchen, nicht kennen.
Genau, also es gibt eigentlich zwei Gruppen. Also es gibt eine kleine Gruppe, das sind wirklich genealogisch Interessierte, die vielleicht an toten Punkten gelandet sind. Das heißt, bei einem Vorfahren dann nicht weiterkommen, da ist vielleicht der Ort dann nicht mehr bekannt, wo denn dieser Vorfahre dann herkam, in welchem Kirchenbuch ich denn dann weiter nachschauen muss. Oder der Name ist nicht ganz klar, das ist nicht zu lesen. Und da hilft tatsächlich auch DNA-Genealogie weiter. Diese toten Punkte können überwunden werden. Nicht immer, aber doch relativ häufig. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass man auch, wenn man jetzt viele Quellen konsultiert hat und über viele Jahrzehnte auch Ahnenforschung betrieben hat und da eine wunderschöne Ahnentafel erstellt hat, dass man manchmal vielleicht auch wissen möchte, naja, stimmt das denn alles so? Ist das auch von der DNA abgedeckt? Also man kann sozusagen dadurch auch ein bisschen verifizieren in gewisser Weise. Ja, ist natürlich begrenzt, aber auch zeitlich, aber es ist durchaus möglich. Das andere und die größte Gruppe von Menschen, die zu mir kommen, sind eben Menschen mit einem toten Punkt schon in der ersten Generation. Das heißt, die eben ihren Vater oder ihre Mutter oder beide nicht kennen.
Weil sie Kinder sind, die mit Eizellenspende oder Samenspende gezeugt wurden.
Spenderkinder.
Oder adoptiert wurden.
Genau, ganz genau. Oder adoptiert wurden. Oder eben auch Kuckuckskinder. Oder auch Menschen mit einem unbekannten Vater, wo dann vielleicht die Mutter also durchaus bekannt ist, aber die einfach nicht sagen möchte, nicht kann, wer denn der Vater war.
DNA-Genealogie ist jetzt schon verschiedentlich angesprochen worden. Ich denke, darauf sollten wir jetzt mal eingehen. Also man könnte ja vielleicht sagen, dass die Suche nach den eigenen Ahnen mittlerweile fast demokratisiert ist durch diese DNA-Genealogie. Insofern, als dass jeder und jede über die großen Ahnenforschungsportale wie Ancestry oder MyHeritage so einen DNA-Test anfordern kann und dann kriegt man diese Röhrchen zugeschickt. Und wie geht es dann weiter?
Ja, da kann man jetzt überlegen, wie tief man da einsteigen möchte. Klar. Also jetzt erstmal ganz einfach vorgestellt, wenn Sie dann Ihre Speichelprobe einschicken, wird das ausgewertet und ungefähr 2 bis 3 Monate später haben Sie ein Ergebnis. Das sind in der Regel 2 Ergebnisse. Das eine ist die berühmte Ethnizitätsschätzung, worüber sehr viel berichtet wird, sehr viel Kritik auch geäußert wird. Andererseits, das auch so ein bisschen ein Magnet ist für die Leute.
Können Sie das nochmal erklären? Ethnizitätsschätzung.
Also das ist sozusagen, Sie erhalten so eine Art Karte, die bunt ausgemalt wird, wo denn Ihre Vorfahren zu welchen Prozentteilen beispielsweise in verschiedenen Regionen Europas hergekommen sind. Also dieses berühmte, ich bin 10% Wikinger, 20% Italiener, 35% Franzose, also aus meiner Sicht sehr viel Spielerei, teilweise mit verbesserter Funktionalität. Das ist etwas, was häufig auch in der öffentlichen Diskussion zutage getreten ist. Das ist das eine. Und das andere, das für meine Arbeit sehr viel interessantere, das sind sozusagen die Trefferlisten. Das heißt, Sie bekommen eine Liste mit 1000, manchmal mehreren 1000 DNA-Treffern, also Menschen, die mit Ihnen mal näher und mal ferner verwandt sind und mit denen sie sich austauschen können. Und diese Menschen stellen teilweise auch ihre Ahnentafeln dann in diese Plattform. Das heißt, dann die DNA ist dann verbunden mit diesen Ahnentafeln. Dann können sie schauen, ja, wie bin ich mit dieser Person denn verwandt? Wo kreuzen sich denn auch unsere genealogischen Daten, unsere Vorfahren?
Also 1000 Treffer, das ist ja ungemein viel.
Naja, wenn Sie jetzt überlegen, dass Sie 2 Eltern und 4 Großeltern, 8 Urgroßeltern und so weiter, 16, 32 und Vorfahren, sagen in jeder Generation sich das ja sozusagen multipliziert und diese Leute damals 10 Kinder, 12 Kinder, 8 Kinder, dann 6, dann später 3, wenn wir wieder uns sozusagen der Gegenwart zuwenden hatten, dann kommen Sie auf, jetzt rein mathematisch gedacht, in den allermeisten Fällen sehr, sehr viele potenzielle DNA-Tester, die mit ihnen verwandt sein können. Also das heißt wirklich viele Nachfahren, wenn da irgendeiner von einen DNA-Test macht, dann wird der in der Regel in dieser Liste bei Ihnen auch auftauchen.
Herr Susebach, nachdem Sie da jetzt geforscht haben zum Leben Ihrer Uroma Anna und dann sich ja eben auch mit Ahnenforschung beschäftigt haben, sind Sie da auch so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, vielleicht sowas auch mal auszuprobieren und noch weiter zurückzugehen?
Ich rede ja mit dem Privileg desjenigen, der seinen Stammbaum komplett vor sich hat oder es zumindest glaubt. Herr Albert Stacker, ich will ja wissen, wie oft man sich auch täuscht. Und
wie weit zurückgehen denn?
Ach so, ja, nein, das sind jetzt nur die 4, 5 Generationen.
Ach so.
Viel weiter zurückgehen nicht. Denn ich habe mit dieser Ethnizitätsschätzung als derjenige, der jetzt nicht nahe Verwandte sucht, habe ich tatsächlich auch ein Problem, muss ich sagen. Das hat natürlich in der deutschen Geschichte, was steckt in mir, so einen kleinen Beigeschmack. Und ich finde es schade, wenn die Leute an dem Punkt stehen bleiben, der sich allein um ihr Ego kümmert. Also was steckt in mir, wie viel Wikinger-Gene. Toll finde ich es ja eher, wenn man von dem Punkt ausgehend dann so eine Art aufsuchende Geschichtsforschung betreibt und sagt, ja, wer ist denn das da in Südamerika? Wie hat es die Familie dahin getrieben? Oder diese Urgroßmutter, dieser Großvater, den ich jetzt entdeckt habe, wie ist es dem denn damals ergangen? Wenn sich also diese Ahnenforschung vom Was steckt in mir zum Aufsuchen und zum empathischen Besuchen der Ahnen entwickelt, da bin ich sofort dabei. Deswegen, nein, ich habe noch keine DNA eingereicht.
Aha. Naja, aber Sie sprechen damit ja einen wichtigen Punkt an. Es gibt ja in der Tat auch Kritiker und Kritikerinnen, also noch viel mehr als Sie, die sagen, diese DNA-Tests, also das ist grundsätzlich problematisch. Der Vorsitzende des Dachverbands genealogischer Verbände, Dirk Weißleder, den habe ich zum Beispiel gefunden, der sagt, das soziale Konstrukt einer Familie sei viel wichtiger als die DNA. Ich denke, das geht so ein bisschen in diese Richtung. Was sagen Sie dazu, Herr Albert Stakasch, unmittelbar und Frau Benschneider, Sie dann auch noch?
Oh, das ist natürlich ein ganz großes Gebiet, was da aufgemacht wird. Wo fange ich an? Also zum Ersten, ich werde mich garantiert nicht zum Jubelperser dieser DNA-genealogischen Datenbanken machen. Und ich sehe auch durchaus die Probleme, teilweise beim Datenschutz, teilweise auch bei dieser fabrizierten Identität aus Ethnizitätsschätzungen, deren Genese nicht offengelegt wird. Teilweise wissen wir natürlich, wie das in etwa funktioniert, aber ganz nachvollziehbar sind nicht. Und ich betrachte es wirklich größtenteils als Spielerei. Und es hat, das muss ich aber auch betonen, für die seriöse DNA-Genealogie kaum eine Bedeutung. Also das würde ich wirklich so unterstreichen wollen. Es sind mehr die Trefferlisten, es sind mehr die DNA-Verwandten, mit denen ich mich dann auch austauschen kann, mit denen ich Forschung austauschen kann. Das ist sicherlich sehr viel wichtiger. Das andere, und jetzt würde ich ein bisschen noch ausholen wollen, ein bisschen weiter das fassen. Also Ahnenforschung oder Genealogie an sich, das ist eigentlich etwas, was wir in verschiedensten Zeiten in verschiedenen Regionen der Welt finden. Ja, also ich würde es nicht sagen, es ist was komplett Universales, aber es ist doch etwas, was immer wieder in der Menschheitsgeschichte auftaucht, und Ahnenforschung oder Genealogie ist niemals neutral. Also es ist immer interessengeleitet. Und das kann eben manchmal sein, dass man Macht legitimieren möchte. Ja, es kann Besitz sein, den man legitimieren möchte, Herrschaft. Es kann auch der Beweis von Reinheit sein. Also das ist ja genau diese anrüchige Situation im Nazi-Deutschland gewesen, aber nicht nur dort. Also wir hatten diese Situation, also denken Sie beispielsweise an Spanien im 15., 16. Jahrhundert. Also auch da diese Idee, dass man vielleicht irgendwie Krypto-Konvertiten da ausfindig machen wollte. Also auch da ist Genealogie in unserem Verständnis missbraucht worden.
Diese Reinheit hat dann bei manchem royalen Stammbaum auch zu, wie soll ich sagen, tollen Ergebnissen geführt. Ne?
Ja, das stimmt auch, das stimmt auch. Aber ich will damit nur ausdrücken, dass Genealogie eben unterschiedliche Interessen verfolgen kann und dass wir über diese Interessen dann reden sollten. Ja? Und Familie, ja, was ist Familie? Auch da können wir uns gerne der Ethnologie zuwenden. Verwandtschaft oder im Sinne von Kinship, das ist wirklich eine der wenigen Universalien, die wir bei den Menschen finden, ähnlich wie Austauschverhalten. Also Verwandtschaft scheint irgendetwas zu sein, was wir Menschen als soziale Wesen als wichtig erachten, und sie werden in eigentlich allen Sprachen auch Begriffe für diese verschiedenen Beziehungen, die wir verwandtschaftlich haben können, vorfinden. Das soziale Konstrukt der Familie ist sicherlich ganz, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch die tatsächliche Abstammung. Und nicht ohne Grund haben wir Diskussionen dieser tatsächlichen Abstammung. Einerseits auf der juristischen Ebene, beispielsweise in Deutschland, aber auch, wenn Sie in die alten Quellen, beispielsweise auch muslimischen Quellen schauen, wo es auch Diskussionen zur Adoption beispielsweise gab, also schon vor langer, langer Zeit. Auch da diese Frage eben in einem ganz anderen Region, ganz anderem Kontext. Wer sind denn die tatsächlichen Eltern und wie geht man damit um? Also ich glaube, dass auch hier diese Frage oder dieses Spannungsfeld soziale Familie versus biologische Familie, das ist etwas, was uns Menschen umhertreibt.
Auf den Spuren der Vorfahren, was macht die Ahnenforschung attraktiv? Das ist heute unser Thema in diesem Forum in SWR Kultur mit dem DNA-Detektiv Alexander Albertz-Dakasch, mit dem Journalisten und Autor Henning Susebach und mit der Berufsgenealogin Andrea Benschneider. Frau Benschneider, Herr Susebach hat ja vorhin diese aufsuchende Geschichtsforschung erwähnt. Und wenn man auf Ihre Website guckt, also auf die Website der Forschungsagentur Beyond History, dann findet man da auch, dass Sie damit werben, aus Fakten Familiengeschichte zu machen. Ihr Ziel sei es, dass Menschen ihre Herkunft nicht nur kennen, sondern verstehen. Geht das auch in diese Richtung?
Auf alle Fälle. Und ich möchte noch, bevor ich dazu komme, auf den vorherigen Punkt zurückkommen. Ich glaube, bei dieser Ethnizitätsstellung oder Aufzeigen der Ethnizitätsherkunft darf man nicht vergessen, wer die Zielgruppe ist. Und die Zielgruppe sind hauptsächlich Amerikaner. Die großen Unternehmen mit ihren DNA-Forschungen sind ausschließlich auf den amerikanischen Markt ausgerichtet. Und da haben wir dann wieder dieses Thema, dass es denen um Stabilität geht, dass der Amerikaner, ich habe 10 Jahre in New York gelebt, weiß, wo er herkommt. Vor 2 Wochen war gerade auf der Fifth Avenue in New York wieder die Stäubenparade, wo die Amerikaner mit ihrem Dackel und in Lederhosen über die Fifth Avenue laufen zu Humtata-Musik. Also das ist ein großer Punkt, und deswegen ist, glaube ich, dieses, wie viel Wikinger oder wie viel, weiß ich nicht, eingeborenen Stämme oder Länder, Skandinavien oder so, man haben möchte in Amerika. Und ich glaube, da ist es tatsächlich wichtiger, weil ich denke, die meisten hier auf dem europäischen Kontinent haben schon ein ziemlich gutes Verständnis, grob, wo denn die eigene Familie oder wo die Herkunft her ist. So, nun zu Ihrem Punkt mit den Generationen. Also mir ist es auch immer sehr wichtig, und das hat der Herr Susebach vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen, mir geht es nie darum, nur einen Namen und ein Datum zu haben, sondern für mich ist auch immer ganz wichtig zu verstehen, warum ist denn jemand weggegangen? Ist ja schön, wenn jemand 1805 aus Erfurt nach Holland geht, aber wieso ist denn das gewesen? Und wenn man sich dann die Geschichte anguckt und feststellt, aha, 1805 sind dann die Preußen gekommen, das war ein junger Mann, der offensichtlich nicht für die preußische Armee kämpfen wollte, also ist er dann irgendwie in Holland gelandet. Und das ist das, was ich wirklich auch wichtig und schön finde. Ich gucke gerne zwischen den Zeilen in den Kirchenbucheinträgen oder Standesamtsurkunden oder anderen Unterlagen, die ich finde, weil mir es auch darum geht, was für Menschen stecken denn dahinter? Was waren das für Menschen? Und ich hatte gerade letztes Wochenende, wo Sie Herrn Weißleder erwähnt haben, gerade vergangenes Wochenende war der Deutsche Genealogentag ausgerichtet von der eben DAGV, wo Herr Weißleder Vorsitzender ist. Und dort kamen dann ganz viele Vertreter von genealogischen Gesellschaften vorbei. Es gab ganz tolle Vorträge, tolles Ausstellungsprogramm. Und ich hatte auch so wirklich so einen Moment, wo mir dann wieder klar war, warum ich das machte, alles und alles mache. Für mich fing es an mit einem Foto meiner Großmutter, auf dem sie 19 Jahre alt war und sie ist 1943 im Bombenangriff in Hamburg gestorben. Und ich kannte so ein bisschen die Geschichte dahinter und alles, was passiert ist. Und ich habe von der Deutschen Digitalen Bibliothek mir den Stand angeguckt. Es kam ein Zeitschriften- oder Zeitungsarchivportal. Ich habe einfach gesagt, gebt mal meinen Namen ein. Und da tauchte dann sofort meine Oma auf. Und es war wirklich eine ganz herzliche Todesanzeige in der Zeitung im Winter 1943 zur Ehrung meiner Großeltern, und wo die beiden wirklich ganz liebevoll und hoffnungsvoll und großartige Eltern und alles beschrieben wurden. Und das ist mir wirklich ans Herz gegangen, weil ich jetzt auch wieder nochmal so ein Zeitzeugnis habe. Und für mich ist immer wichtig, dass das keine Person vergessen wird. Und so meine Motivation ist, dass jeder Zugang eben zu seinen Vorfahren, seinen Wurzeln und auch den Geschichten, die die Personen zu erzählen haben. Mhm. Und das war so für mich, ich bin immer noch gerührt, wenn ich daran denke.
Ja, das
denke.
Ist ja auch wirklich so, ja. Also das heißt, Ihnen geht es auch darum, dass diejenigen, die zu Ihnen kommen, mit Ihren Recherchen, mit Hilfe Ihrer Recherchen, sich auch selber besser verstehen.
Auf alle Fälle. Ja. Und aber auch eben verstehen, so wie waren die Lebensumstände? War das jetzt die Arbeiterklasse oder haben die doch eher irgendwie in einer großen Villa gelebt? Und so wie, dass ich es auch alles immer so historisch, in einen historischen Kontext einbette und zu verstehen gebe, wie waren die Lebensumstände damals?
Herr Susebach, würden Sie auch sagen, Sie verstehen sich besser nach Ihren Recherchen zu Ihrer Uroma Anna?
Ja, natürlich. Es ist genauso, wie Frau Bentschneider sagt. Also im ersten Schritt bei dieser aufsuchenden Geschichtsforschung wird man erstmal quasi zum Zuschauer, zur Zuschauerin eines Kinofilms. Oder man liest einen Lebensroman, der auf wahren Tatsachen beruht. Dabei bleibt es aber nicht. Dann kommt man am Ende eben doch wieder zu dem von mir eigentlich kritisierten egoistischen Interesse. Nämlich man spiegelt sich natürlich dauernd darin. Also Herr Albert Stakasch sagt ja gerade, wir suchen nach Stabilität, nach Sicherheit, drehen uns um. Und natürlich ist tatsächlich die Geschichte gesackt zu geordnet erscheinenden Sedimenten, die wir gut auseinanderhalten können. Dann lese ich aber eben von jemandem, der 1806 vor der preußischen Armee vor dem Wehrdienst floh und frage mich, ach guck, wo stehe ich da eigentlich heute? Wie hätte ich mich damals verhalten, wenn ich in meiner Recherche zu Anna Nachrichten aus dem Jahr 1911 las? Dann war ja sofort eingepreist, dass ich wusste, dass 3 Jahre später der große Krieg begann. Und dann frage ich mich natürlich heute auch, in welchem 1911 bin ich eigentlich gerade? Ist es bei uns auch gerade 1911? Wie habe ich mich zu verhalten? Und insofern lernt man sich sehr gut selber kennen, weil man plötzlich Maß nimmt an Menschen, die in anderen oder ähnlichen Zeiten Entscheidungen getroffen haben.
Und Sie machen das ja auch sehr schön in Ihrem Buch, finde ich, dass Sie halt die wichtigen maßgeblichen Ereignisse da auch noch mit einbetten. Also so, dass man eine Vorstellung davon bekommt, wie die allgemeine politische, kulturelle, soziale Situation in dieser Zeit, also zu Lebzeiten Ihrer Uroma Anna war. Also das finde ich wirklich sehr gelungen, das hier nur kurz eingeschoben. Herr Albert Stakasch, ich habe mir den SWR-Film tatsächlich über Ihre Arbeit angeschaut, der im Netz steht auf Ihrer Website. Und da kommen zwei Fälle vor, die sie bearbeitet und gelöst haben. In beiden Fällen ging es um die Vatersuche. In einem Fall war dieser Vater schon tot, aber sie haben ihn trotzdem identifizieren können. Im anderen Fall haben sie den Samenspender und damit den Vater einer jungen Frau ausfindig machen können. Es wurde hier ja schon kurz die Emotionalität angesprochen oder die wurde schon deutlich, die mit dieser Ahnensuche verbunden ist. Wie gehen Sie eigentlich mit dieser Emotionalität um, die das Suchen und Finden von Ahnen mit sich bringt?
Da werde ich auch gleich was zu sagen. Nur ich würde gerne noch mal auf die anderen Punkte eingehen. Einerseits auf das Lob, das Sie Herrn Susebach ausgesprochen haben. Dem würde ich mich anschließen wollen. Was ich auch ganz großartig finde, ist, dass Herr Susebach immer noch seine eigene Perspektive mit reflektiert. Also was er da eigentlich auch macht und wo er teilweise mit konstruiert, seine eigene Position mit überdenkt. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, um nochmal so eine andere Art von Ahnenforschung auch mit aufzuzeigen. Also dass Geschichte auch, ist ja immer interessengeleitet, eben auch konstruierte Geschichte ist und das eben mit zu reflektieren. Das finde ich ganz, ganz großartig auch in dem Buch. Insgesamt nochmal zur Ahnenforschung würde ich mich auch anschließen. Das hat ja auch fast schon eine therapeutische Funktion, nicht wahr? Also dass ich verstehe, einerseits, in was für ein Familiensystem bin ich eingebettet? Woher komme ich da eigentlich? Welche Probleme habe ich vielleicht auch von meinen Vorfahren übernommen? Welches kulturelle, soziale und ökonomische Kapital besteht eigentlich in meiner Familie? Und wie hat auch die Weltgeschichte in meine Familie hineingewirkt, nicht wahr? Also das ist auch etwas ganz, ganz Interessantes. Und dadurch kann ich mich selber als Teil dieser Familie und der Umstände, in die ich reingeboren worden bin, auch verstehen und werde vielleicht auch ein bisschen vielleicht bescheidener, auch was meine eigenen oder diese Idee von, ach, was habe ich denn alles geschaffen und so weiter anbelangt, nicht wahr? Also das finde ich auch ganz, möchte ich nochmal betonen, was die Emotionalität anbelangt. Ich glaube, über all die Jahre habe ich mir so eine gewisse Professionalität erarbeitet. Ich kann die Betroffenen natürlich gut verstehen, auch aufgrund meiner eigenen Geschichte. Und nach sehr, sehr vielen Fällen, die ich in all den, ja, jetzt über 10 Jahren auch schon betreuen durfte, ist es so, dass man gewisse Muster wiedererkennt und teilweise werde ich bei manchen Geschichten doch auch, bleibe ich nicht nur komplett sozusagen kalt, also es lässt mich nicht kalt, sondern es betrifft mich auf der einen Seite natürlich die Geschichte der Klientinnen und Klienten und manchmal muss ich das auch trennen von meiner eigenen Geschichte, also ich mir sage, ja okay, jetzt bin ich vielleicht hier auch wütend oder traurig geworden und das hat aber vielleicht mehr mit mir, meiner Geschichte zu tun, als vielleicht jetzt nur mit den Klientinnen und Klienten. Auf der anderen Seite natürlich auch mit all den Jahren gibt es einen gewissen Abstand, sonst kann man das nicht durchführen. Ja. Und dann aber vielleicht noch hinzugefügt, es gibt ja auch noch die Dimension dessen, dass wenn ich in diesen alten Quellen lese und auch die Schicksale dieser Vorfahren mitbekomme und auch sehe teilweise, was die durchgemacht haben, das lässt mich persönlich auch nicht kalt. Also da entsteht auch eine Art von Bindung dann. Natürlich in begrenztem Maße. Es ist jetzt auch nicht eine Familie, mit der ich jetzt sozusagen direkt verwandt bin, aber auf der menschlichen Ebene einfach zu sehen, was waren das teilweise für harte Geschichten, die diesen Menschen widerfahren sind.
Also zwei Fragen habe ich jetzt noch. Zum einen ist natürlich, ich weiß, Sie reden nicht so gerne ausführlich darüber, aber dennoch, Sie haben mehrfach jetzt Ihre eigene Geschichte erwähnt. Vielleicht können Sie kurz sagen, was Ihre eigene Geschichte da im Kontext der Ahnenforschung ist. Und die zweite Frage, die sich mir gestellt hat oder die ich Ihnen gerne stellen würde, ob Sie denn sagen würden, dass das fast sowas auch ist, was Sie spüren, wie eine Art Mission, den Menschen, den Klienten und Klientinnen, die ihre Ahnen suchen, bei dieser Suche nach ihrer Identität zu helfen.
Also bei mir ist es so, ich habe auch meine biologische Familie gesucht und dann auch gut rekonstruieren können. Das war kein einfacher Weg, das kann man schon so sagen. Und zwar auch eine sehr, sehr, sehr lange Suche. Das ist das eine. Und ich glaube, aufgrund dessen kann ich mich auch schon gut reinfühlen in viele Situationen. Aber ich glaube, man muss das nicht selber erlebt haben, um da ein Mindestmaß von Empathie und Mitgefühl mit den Betroffenen zu haben. Also es gibt manchmal Menschen, die verstehen das nicht genau. Warum sucht man denn überhaupt seine Eltern? Reicht das denn nicht, zu wissen, mit wem man da gewachsen ist? Ich glaube, dass das für manche Menschen vielleicht schwierig nachzuvollziehen ist, die das nicht selber erlebt haben, weil es etwas Selbstverständliches ist. Ja, ich kenne doch meine Eltern. Aber für die Betroffenen fühlt sich das eben an wie so ein schwarzes Loch. Wenn die in den Spiegel schauen, denken sie sich, warum sehe ich so aus, wie ich aussehe? Warum bin ich so, wie ich bin? Woher kommen meine Eigenheiten? Und wir dürfen nicht vergessen, das wollte ich früher, also auch aus den Sozialwissenschaften kommt, nicht so wahrhaben. Ich dachte immer, die Umgebung prägt uns ja so maßgeblich. Und das stimmt auch. Aber die Gene haben tatsächlich auch unglaublich viel mitzureden. Also wenn wir uns die Metastudien anschauen, teilweise geht das in die 60-70%, was durch Genetik erklärbar ist. Bei anderen Dingen, also im groben Durchschnitt ungefähr 50%, haben die Gene mitzureden. Und das ist nicht wenig. Und das ist eben nicht nur die Augenfarbe, nicht nur die Haarfarbe, nicht nur die Nase, sondern eben auch gewisse kognitive Fähigkeiten, aber eben auch Persönlichkeit, Talente, Interessen wird auch mitvererbt. Und wenn wir uns jetzt eben diese Betroffenen anschauen, die dann zu mir kommen, dann würde ich schon auch sagen, dass ich aufgrund meiner eigenen Geschichte dann nicht so schnell aufgebe und wirklich wühle, weil ich auch möchte, dass diesen Menschen geholfen wird. Und wenn wir jetzt sagen, die suchen nach ihren Vorfahren, das klingt so ein bisschen abstrakt. Also die suchen wirklich nach ihren Eltern. Ja. Und das, finde ich, ist nochmal was anderes, als wenn ich jetzt nach meinem Opa oder meinem Urgroßvater oder meiner Uroma suche.
Ich würde gerne nochmal darüber sprechen, welche Risiken auch damit verbunden sind, sich auf die Ahnensuche zu begeben. Also es können ja auch sehr bittere Tatsachen bzw. Umstände zutage gefördert werden. Frau Benschneider.
Bei mir fing das mit der Ahnenforschung halt damit an. Ich bekam dieses Foto meiner Oma. Ich war 19, sie war 19 und dann hatte ich erstmal nichts damit gemacht. Ich war in der Ausbildung und alles. Bin dann nach New York gegangen und dann irgendwie Mitte der 90er Jahre, als so Internet und E-Mail gerade anfing, kriegte ich dann die E-Mail, die sagte, ich kenne jeden Benschneider in Nordamerika, wer bist du und sind wir verwandt? So, und das war für mich dann so die Initialzündung, um das zu machen. Und nach 10 Jahren wussten wir dann, dass wir tatsächlich verwandt sind und dieselben Vorfahren aus diesem Dorf in Mecklenburg haben. Und dann kam nun das Thema von Herrn Alberts Dakasch, dann kam dann DNA ins Spiel. Und ich habe das natürlich auch gemacht. Und bei uns ist immer noch so die große Frage, wir heißen Benschneider, weil das der Mädchenname meiner Ururgroßmutter war. Und es hält sich in der Familie ganz hartnäckig das Gerücht, es war der Gutsherr, war der Vater und wir müssten eigentlich alle von Blücher heißen. So, da bin ich mit DNA-Forschung bisher noch nicht so viel weitergekommen, weil sich da noch keiner der für mich notwendigen Personen da getestet hat. Aber lange Rede, kurzer Sinn, jener Steven, der mir damals diese E-Mail schrieb, testete nun auch jeden in Amerika, der zu unserer Familie gehörte und es stellte sich nachher raus, er war der Einzige, der tatsächlich dann genetisch nicht dazu gehörte, weil sein Benschneider-Großvater war gar nicht der Vater seines Vaters, sondern es war dann der walisische Familienarzt oder so. Und somit war er nun von allen Benschneiders, alles ist jetzt bestätigt, dass wir alle zusammengehören, nur er gehört da jetzt gerade nicht zu. Und das kann natürlich dann halt auch passieren.
Ja, und gerade in der deutschen Geschichte ist es natürlich sehr, sehr wahrscheinlich, dass man in dunkle Ecken vordringt und wenn man da dann das Licht anmacht, nichts Schönes entdeckt. Die Archivare des Hamburger Staatsarchivs haben mir zum Beispiel erzählt, dass bei ihnen im Lesesaal es hin und wieder vorkommt, dass Gäste anfangen zu weinen. Und das kann auch aus Scham darüber sein, was sie entdeckt haben. Das ist nicht ausgeschlossen. Bei meiner Anna, 32 gestorben, hatte ich das Risiko nicht. Aber man begegnet natürlich auch im privaten Bereich bei Suchen, wenn man in intime Räume vordringt, vielleicht auch zu voyeuristisch ist, auch Charaktereigenschaften, die man vielleicht nicht so gerne kennengelernt hätte. Das Risiko, das muss man sich bewusst sein, es gehört dazu.
Sie schreiben ja auch in dem Zeitartikel zu Ihrem Buch Anna oder was von einem Leben bleibt, bis heute suche ich nach einem passenden Wort für das Gefühlsgemisch aus Voyeurismus, Mitleid und Demut, das mich befiel, als ich Annas Leben rekonstruierte. Haben Sie dieses Wort inzwischen gefunden?
Nee, da müssten wir noch eine Sendung machen.
Dann nochmal jetzt wirklich auf den Punkt gebracht, welches sind aus Ihrer Sicht die Benefits, also was bringt Ahnenforschung?
Ich bin mal gefragt worden, ist das notwendig, dass man Ahnenforschung macht? Braucht man das so fürs Leben? Und dann ist meine Antwort gewesen, nein, es ist nicht notwendig. Aber wenn man seine eigenen Vorfahren erforscht, ist das eine wahnsinnige Bereicherung. Und es ist etwas so wie Chips essen im Prinzip. Wenn man einmal anfängt, kann man nicht mit aufhören. Jedes Dokument, das eine Frage beantwortet, wirft 10 neue Fragen auf.
Was sagen die anderen beiden?
Ich habe es vorhin schon angesprochen. Ich glaube tatsächlich, dass es eine therapeutische Dimension gibt, dass das durchaus, wenn man eben an Selbstreflexion interessiert ist, durchaus Sinn macht, Ahnenforschung zu betreiben.
Ja, ich würde auch sagen, mit der Beschäftigung mit den Ahnen kommt man zu einer Wertschätzung dieser Leben von Menschen, die auch für uns in Vorleistung gegangen sind, die sowas wie Meinungsfreiheit, Demokratie erkämpft haben, wenn man auf die guten Geschichten stößt. Und das führt letzten Endes dann auch tatsächlich zur Selbst- und Eigentherapie, weil man sich dazu verhalten muss und weil man seine eigenen Leistungen oder sein eigenes Nicht-Tun damit in Vergleich setzt. Man ordnet sich so ein in Raum und Zeit.
Auf den Spuren der Vorfahren. Was macht die Ahnenforschung attraktiv? Das war unser Thema in diesem Forum in SWR Kultur mit dem Journalisten und Autor Henning Susebach von der Wochenzeitung Die Zeit, mit dem DNA-Detektiv Alexander Albert-Stakasch und mit der Genealogin und Gründerin der Forschungsagentur Beyond History, Andrea Benschneider. Danke an die Runde und an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Doris Maul.